Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge des Selbsthilfe-Podcasts. Neue Woche, neuer Gast. Heute bei mir in der Leitung der Samuel. Moin, Samuel.
Moin.
Mein Name ist Marius und ich bin super froh, dass du heute hier bei mir in der Leitung bist. Und ja, sag mal, wer bist du, was machst du, warum bist du heute hier?
Moin zusammen, ich bin Samuel, ich bin mittlerweile 23 Jahre alt. Ich sitze aufgrund einer Krebserkrankung im Rollstuhl. Das heißt, der Tumor hat so stark auf meinen Rückenmark gedrückt, dass ich dadurch einen inkompletten Querschnitt bekommen habe. Und ja, ich bin heute hier, um Menschen, die vielleicht eine ähnliche Situation hatten oder haben, Mut zu geben und zu zeigen, was eigentlich alles schaffbar ist, trotz eines Querschnitts und einer Krebserkrankung.
Genau, deswegen, ich bin dir super dankbar, dass du da heute so bereitwillig viel von erzählen magst. Denn ich denke, das ist auch ein sehr spezielles Thema, wo sich viele Menschen vielleicht gar nicht so mit auseinandersetzen, weil ja zum einen die Erkrankung Krebs sowieso natürlich sehr stigmatisiert ist und eben auch, dass vielen Leuten gar nicht bewusst ist, auch was eben auch für Folgeerkrankungen dann erfolgen können. Wann bist du an Krebs erkrankt, beziehungsweise wann hast du die Diagnose bekommen? Und wie ist es dann dazu gekommen, sage ich mal, dass du dann als Folge dessen im Rollstuhl sitzt?
Also bei mir, sage ich mal, war es so, die Krebsdiagnose kam von heute auf morgen im Endeffekt. Ich hatte zuerst relativ starke Rückenschmerzen. Ich dachte damals, dass das vielleicht daher kommt, weil ich Sport gemacht habe oder mich verhoben habe und dachte, das wäre so ein heftiger Hexenschuss in dem Sinne. Und dass das dann nach einer Zeit wieder weggeht. Aber im Laufe der Zeit haben die Rückenschmerzen leider sehr stark zugenommen. Hinzu kam noch, dass ich angefangen habe zu schielen mit einem Auge, weil der Tumor so aufs Rückenmark gedrückt hat, dass auch ein Hirnnerv im Endeffekt betroffen war. Leider war dann noch eine Folgeerscheinung, dass ich auf einmal nicht mehr richtig laufen konnte, weil auch im Rückenmark die Bahnen, die fürs Laufen zuständig waren, eingequetscht waren. Ja, dann kamen wir zu einer Ärztin, einer Neurologin, und die hat dann Untersuchungen gemacht, dachte erst so, das könnte MS sein, also Multiple Sklerose. Ja, aber dann hat sich herausgestellt, dass sich was auf meinen Rückenmark drückt. Sie dachte auch erst, es könnte irgendwie Blut sein von der Blutung oder so. Dann wurde ich in eine Spezialklinik verlegt. Und dann hat man dort mich direkt operiert. Und nachdem ich aufgewacht bin, stand sozusagen der Onkologe bei mir und sagte nach Motto, ja, guten Morgen, Sie haben Krebs. Das war natürlich schon mal ein Riesenschock, als man mit 19 dann aufwacht und hört, man hat die Diagnose Krebs. Da brach natürlich für mich eine Welt zusammen, weil auch meine Oma im vorigen Jahr auch an Krebs erkrankt ist. Und das war ein doppelter Schlag für uns alle, auch in der Familie. Und ja, man dachte, schlimmer kommt es nicht. Und dann war es so, ich wurde ja das erste Mal operiert, da wurde schon Tumorgewebe rausgenommen. Und in der Nacht nach der ersten Operation ist dieser Tumor aber nochmal nachgewachsen. Der hat eine sehr, sehr hohe Wachstumsrate, so dass ich nochmal operiert werden musste. Und ja, diese Operation hat zwar das Tumorgewebe nochmal ein bisschen entfernen können, aber durch das erneute Wachsen war der Folgeschaden zu groß, dass das Rückenmark so eine starke Quetschung erlebt hat, dass ich eben den inkompletten Querschnitt als Bonus obendrauf bekommen habe.
Ja, das ist jetzt ganz, also spannend natürlich hier zuzuhören, aber vor allem auch irgendwie erschreckend, weil du kannst das jetzt gerade so locker aus deiner Warte aus sagen. Ich sag mal, für jemanden, der jetzt nicht betroffen ist, der das nur hört, ich weiß halt eben so, wie es so mit 19 ist, ne? Und dann ist es ja nicht nur so, dass du die erste Diagnose bekommen hast, wie du schon sagtest, sondern dass es dann immer noch zu weiteren Komplikationen kam, sodass dann eben auch noch dein Rückenmark so krass befallen war. Wie bist du denn dann in dem Moment damit umgegangen? Wusstest du, wie du weitermachen solltest, beziehungsweise wie war so der Zusammenhalt mit Familien, Freunden? Ich kann mir das jetzt gerade selber so gar nicht vorstellen, wenn das so von heute auf morgen kommt.
Also dazu muss man noch eine Sache erwähnen. Ich war auch gerade mitten in der Abiturphase. Das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Also ich war gerade mitten in der Klausurphase der schriftlichen, ja, Klausuren eben. Und das war natürlich auch ein Megaschock, als man da erstmal rausfiel. Das hat auch natürlich meine Klasse, also die mit mir geschrieben hat, schon sehr mitgenommen. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich habe das am Anfang, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, beziehungsweise ich hatte so einen Tunnelblick, der gesagt hat, du musst erstmal überleben. Das ist das A und O. Also ich habe auch erst gar nicht so wirklich diese Querschnittslähmung wahrgenommen, die ich jetzt im Endeffekt als Überbleibsel des Krebs noch mit mir rumschleppe. Irgendwie ging es nur darum, du musst jetzt irgendwie überleben. Hauptsache, du wirst gesund und der Rest wird man dann sehen, wie sich das entwickelt. Aber zu dem Thema Familie und Freunde, die waren auf jeden Fall sehr, sehr für mich da, waren sehr oft zu besuchen, sofern es ging, weil in der Anfangszeit lag ich noch auf der Intensivstation und da konnte man ja nicht ebenso wie auf Normalstationen besuchen. Aber ja, Familie und Freunde waren ein sehr, sehr starker Rückhalt in dieser schweren Zeit und sind es auch immer jetzt noch.
Ja, klar, ich denke mal, das ist auch bei so einer Diagnose beziehungsweise einer solchen Situation auch unabdingbar. Und es ist einfach schön zu hören, dass dann die Leute da eben, ja, dann dir zur Seite gestanden haben. Trotzdem ist natürlich jetzt, sage ich mal, Zuspruch ja nicht alles. Du hast dann ja nach der zweiten OP, ist dann praktisch ist dann der Tumor komplett entfernt gewesen oder wie hat die Behandlung danach, wie ist die weitergegangen?
Also bei der zweiten OP hat man nochmal eine, ja, sogenannte Entlastungsoperation gemacht. Man hat geguckt, an welcher Stelle der Tumor am meisten drückt. Und dann hat man da versucht, das Gewebe so gut es geht zu entfernen. Und die weitere Therapie war dann wirklich hochgradige Chemotherapie, die dazu beitragen sollte, dass das Tumorgewebe aufgelöst wird. Also man hat nicht eine komplette Entfernung des Tumorgewebes vorgenommen, weil das sehr risikoreich gewesen wäre, weil man das Rückenmark gegebenenfalls noch stärkeren Schäden hinzugefügt hätte, zum Beispiel komplette Durchtrennung oder so. Also bei mir ist es ja nicht durchtrennt, deswegen habe ich auch noch Restfunktion. Aber das hätte passieren können und da hat man eben, wie gesagt, geguckt, jo, wo ist die dickste Stelle? Da nehmen wir noch mal ein Stückchen weg. Und ja.
Also krass, dann musst du noch komplett die Chemotherapie über dich ergehen lassen. Also ist das denn inzwischen jetzt so, dass die komplett angeschlagen hat und dass du jetzt im Endeffekt ist und davon übergeblieben ist dann eben der Schaden am Rückenmark, sodass du jetzt eben auf den Rollstuhl angewiesen bist?
Genau. Die Chemotherapie hat Gott sei Dank sehr schnell angeschlagen. Da muss man auch sagen, der Krebs ist zwar einer der bösartigsten Krebse, die man so kriegen kann bei Blutkrebs. Ich hatte akute lymphatische Leukämie mit einem Non-Hodgkin-Lymphom. Und die reagieren zum Glück relativ gut auf die Chemotherapie. Und dadurch konnte man ihn auch schnell eliminieren. Und ja, und bei dem Tumor ist auch zum Glück so, dass er, wenn er einmal gut besiegt worden ist, auch nicht mehr wiederkommt in der Regel. Ja.
Ja, krass. Aber dann ist das war dann ja auch ein langer Prozess. Seit wann bist du aus der, oder wie lange hat die Therapie gedauert? Seit wann bist du sozusagen wieder dann in dein Alltagsleben? Wann konntest du wieder einsteigen?
Also das Alltagsleben, wie ich jetzt lebe, das hat noch relativ lange gedauert, bis ich wirklich so weit war. Die Therapie hat ungefähr von Juni bis Oktober gedauert. Eigentlich hätte sie noch länger dauern sollen, aber mein Körper hat zum Ende des vorletzten Zyklus nochmal richtig abgebaut, beziehungsweise da hat die Chemotherapie mich sozusagen wieder richtig Knockout gegeben. Ich hatte als Komplikation der Chemotherapie eine Nebenhöhlenentzündung. Dann hatte ich Wasser in der Lunge, ja, und auch kleine Entzündungsherde im Körper im Allgemeinen. Also da sieht man auch leider, dass Chemotherapie zwar hilft, aber auch sehr, sehr böse Nebenwirkungen mitbringen kann. Als Spätnebenwirkung hatte ich zum Beispiel eine sehr lange Zeit, dass ich sehr empfindlich war, was Berührung angeht. Also ich konnte es gar nicht leiden, wenn man mich irgendwie nur leicht angefasst hat, weil ich so eine Sensibilitätsstörung hatte. oder was auch relativ schrecklich war, ist, dass dieser ganze Hormonhaushalt, sag ich mal, und Schwitzen durcheinander kam. Ich bin morgens aufgewacht und war klitschnass geschwitzt immer, weil die das so durcheinander gebracht hat, die Chemotherapie. Das war so, wo ich mir denke, das war ein hoher Preis, den du auch für die Chemotherapie in Kauf nehmen musstest, aber im Endeffekt hat sie dir dann doch das Leben gerettet, ne? Ja.
Ja, es ist ja schon ein heftiger Weg, den du da durchschreiten musstest. Ich finde es krass, muss ich ganz ehrlich sagen, du beeindruckst mich sehr in deiner Art. Also wie du damit umgehst, dass du zum einen so offen bist, dass du damit sogar humorvoll sogar umgehen kannst. Das, glaube ich, ist auch nicht alltäglich. Also wirklich Hut ab davon. Danke. Also ich bin, wie gesagt, ich habe ja hier schon einige sehr, sehr spannende Gäste gehabt. Und das ist wirklich, ich finde es halt echt krass, wie oft ihr mir sozusagen wieder echt Respekt, also abringt, hört sich so an, als wollte ich niemanden, ne? Als wollte ich niemandem Zuspruch geben. Es ist einfach immer, es ist unfassbar teilweise. Es zeigt wirklich, was du für eine krasse Stärke hast und auch, wie du jetzt damit redest, auch wie wir im Privaten gesprochen haben. Unfassbar. Ja, ich meine, gut, das ist natürlich dann, wenn du das jetzt so erzählst, so der Blick in die Vergangenheit ist natürlich echt heftig, was natürlich jetzt irgendwie für mich interessant ist. Du hast jetzt so viel durchgemacht, es ist so viel passiert, so viel auf und ab. Wie geht's dir heute? Wie gehst du, also vor allen Dingen, wie gehst du damit um, dass du jetzt eben, sag ich mal, was den Krebs angeht, genesen bist, aber jetzt eben aufgrund der Erkrankung halt die Gehbehinderung hast?
Ja, also es ist schon, muss ich manchmal sagen, sehr unfair, weil man das Gefühl hat, du hast eigentlich das bekommen, was kein Mensch haben will. Krebs. Das ist so das Schlimmste, was man im Leben als Krankheit kriegen kann, sage ich offen und ehrlich. Und wenn man sich dann überlegt, warum kriegst du da noch einen Querschnitt oben drauf, das beschäftigt mich auch heute noch sehr emotional, wie so ich das jetzt noch als Topic bekommen habe. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass ich den Krebs überstanden habe und jetzt sagen kann, dass ich temporär erstmal krebsfrei bin. Klar, man muss diese 5 Jahre warten, bis diese Rezidivzeit um ist. Aber dass es bis jetzt zum Glück kein Rezidiv gab und ich so, Gott sei Dank, ein fast normales Leben leben kann. Ja,
ja klar, Fein, das ist natürlich auch für dich nochmal ein Punkt. Du hast ja, sag ich mal, bis zur Diagnose, bis zu 19, war es wahrscheinlich über diese ganzen Sachen, die dich jetzt beschäftigen, nie nachdenken müssen. Ne, zumindest nicht, was dich selbst angeht. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man damit geboren ist, ne, oder damit aufwächst, es eben nur so kennt.
Ja.
Ne? Aber ich meine, ich weiß ja, dass du jetzt studierst. Als dir wieder besser ging, hast du dann dein Abitur nachgeholt, nehme ich an, ganz normal dann, ne?
Genau. Dann habe ich das Abitur nachgeholt und ja, dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren. Dazu muss man sagen, das war schon eigentlich vor meiner Erkrankung ein großer Wunsch von mir. Und umso mehr freut es mich jetzt wirklich, dass es trotz der Erkrankung geklappt hat, weil ich jetzt auch so sage, ohne hochnäsig klingen zu wollen oder oberflächlich, aber durch meine ganze Krankheit und so habe ich so viele Erfahrungen gesammelt, was den Umgang mit Patienten angeht und Ärzten. Ich kann auch teilweise, wenn jetzt ein Patient fragt, zum Beispiel, wie ist es, wenn man das Wasser aus dem Rückenmark entnommen bekommt, also bei einer Lumbalpunktion, wie sich das anfühlt. Ich kann ihm das genauestens sagen und das ist für mich so eine dieser Hauptintentionen, dass ich jetzt dieses Studium schaffen will und Menschen, die dann zu mir kommen, dass ich denen dann wirklich sagen kann, wie das abläuft und ich sie auch teilweise besser verstehen kann als normale Ärzte. Ein sehr prominentes Beispiel ist, was ich immer gebe, ist, wir nehmen jetzt mal an, ein Rollstuhlfahrer kommt zum Arzt und sagt, er hat Bauchschmerzen. Und der Arzt sagt, vielleicht Verstopfung, weil durch die Querschnittslähmung abführen und so etc. pp. Nicht wirklich funktioniert. Und das Problem bleibt bestehen und er findet keine Lösung. Dann komme ich zum Beispiel hin und sage, haben Sie vielleicht was an Ihrer Sitzposition im Rollstuhl geändert? Weil das kann auch viel ausmachen, zum Beispiel was Schmerzen und so angeht. Und bevor man den Patienten dann unnötig mit Untersuchung quält, hätte ich dann zum Beispiel sofort den Blick drauf gesetzt, haben Sie was am Rollstuhl verändert? Weißt du, dass man so wirklich sieht, in dem wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe mit dem Patienten ist und sozusagen sich in seine Situation hineinversetzen kann.
Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sag mal, das ist ja jetzt nicht nur bei Ärzten so, sondern generell. Ich meine, es gibt natürlich erstmal grundsätzlich, glaube ich, Menschen, die über eine gewisse Empathie verfügen und manche eben vielleicht nicht. Aber du kannst ja der empathischste Mensch der Welt sein. Ich könnte dir die Fragen nie beantworten, weil ich es eben einfach nicht weiß. Ich kann mir Sachen anlesen und ich kann sagen, hey, lass uns mal was überlegen, aber ich kann ja nie aus erster Hand sprechen. Du nimmst ja praktisch was davon mit für deine Mitmenschen. Und ich glaube, dass das, ohne jetzt zu sagen, dass Ärzte krank sein müssen oder krank gewesen sein müssen, nichtsdestotrotz glaube ich, dass je mehr Menschen, je mehr Betroffene sich mit den Themen, die sie betreffen, ne, und es ist jetzt Medizin, es kann ja auch in der Selbsthilfe sonst was sein, es ist ja irgendwo, aber finde ich auch wichtig, dass da viele Betroffene den Mut zu finden, das eben, soweit es möglich ist, eben auch sowas umzusetzen, weil ich glaube eben, dass man persönliche Erfahrung kann man einfach nicht hoch genug hängen und auch nicht mit nichts aufwiegen.
Ja, das stimmt, da stimme ich dir voll und ganz zu.
Also da hast du auf jeden Fall, finde ich richtig cool. Also ich wusste ja gar nicht bis gerade, ob du, ob das also dass der Wunsch, Medizin zu studieren, schon vorher da war oder ob der erst durch praktisch die Erkrankung gekommen ist. Aber dass du sozusagen aus deiner Erkrankung so noch was mitziehst dafür, finde ich echt überragend, ganz, ganz stark. Und ich hoffe dann eben auch, dass du, wenn du das schaffst, dass eben auch die Leute dann auf dich zukommen, ne? Dass du eben dann auch von deinen Erfahrungen berichten kannst und Menschen eben mehr helfen kannst, als es vielleicht jemand kann, der nicht betroffen ist.
Ja, hoffe ich auch sehr. Ja. Ist noch ein langer Weg, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sage ich immer gerne.
Ja, und ich glaube, ich kenne ziemlich, ziemlich viele Leute, die weniger tough sind als du. Also da würde ich mir jetzt, also ich glaube, du hast da schon den richtigen Biss und auch den richtigen Ehrgeiz, das zu machen. Ich drücke dir da auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass es genauso klappt, wie du möchtest.
Vielen Dank.
Das sowieso. Noch eine andere Frage, die mich jetzt total interessiert. Da haben wir mal so ein bisschen los drüber gesprochen. Du machst ja auch Sport, Reha etc. Wie läuft das für dich ab? Was machst du, beziehungsweise kannst du Sport, den du vorher gemacht hast, in einer abgewandelten Form jetzt ausüben oder hat sich das bei dir komplett geändert?
Also, was sich so ein bisschen geändert hat, ist natürlich Fahrradfahren gehe ich jetzt zum Beispiel nicht so wie früher, dass man sich auf ein Fahrrad setzt. Und da bin ich auch momentan noch mit der Krankenkasse am Diskutieren, wie man das am besten hinkriegt, weil es gibt so Handbikes, die man vor das Fahrrad spannen kann.
Ja, genau.
Vor einen Rollstuhl.
Vor einen Rollstuhl, ne?
Ja. Und damit fahren kann. Also das würde ich gerne machen. Was sich ein bisschen verändert hat, ist Tennis. Das habe ich, bevor ich krank geworden bin, mal eine Zeit lang gespielt. Das spiele ich jetzt glücklicherweise wieder, aber im Rollstuhl. Ist zwar jetzt doppelt so anstrengend, aber macht auf jeden Fall Spaß und tut auch sehr gut, weil man auch eben merkt, wie wichtig eigentlich auch Bewegung ist, vor allen Dingen, wenn man im Rollstuhl sitzt. Klar, man denkt, man fährt den ganzen Tag und ist dadurch in Bewegung, aber durch Sport aktivierst du auch nochmal andere Muskeln und hast auch nochmal eine andere Bewegungsform und das ist einfach verdammt wichtig, dass man das macht, weil man sonst auch ehrlich gesagt einfach irgendwann rostet, ne? Auch wenn man im Rollstuhl sitzt und den ganzen Tag unterwegs ist.
Ja klar, ich meine, es ist ja jetzt auch, ob man jetzt eingeschränkt ist oder nicht, ne? Ich meine, Bewegung ist ja auch gut für den Geist einfach, ne? Ich meine, ich denke mal, da sind ja auch Leute, die nicht laufen können, nicht von ausgeschlossen.
Ne?
Von,
das stimmt.
Ne? Und ich muss sagen, also ich habe selber mal Rollstuhl Basketball gespielt und war tatsächlich ein ganz guter Basketballspieler. Ey, das war heftig. Also so einen schweren Sport habe ich echt selten gespielt. Also das finde ich auch nochmal cool, dass es halt auch inzwischen noch die Angebote gibt, sage ich mal, ne? Dass man eben auch mit körperlichen Einschränkungen irgendwie bestimmte Sportarten machen kann. Und ja, was das Handbike angeht, da drücke ich dir auf jeden Fall auch die Daumen. Weil das ist halt auch, ich denke mir so, das gibt einem ja auch ultra viel Lebensqualität wieder.
Auf jeden Fall.
Vor allem, wenn du sagst, dass du das vorher eh schon gemacht hast. Das hat mich jetzt gerade interessiert, weil ob du jetzt, sag ich mal, zu diesem Rollstuhltennis gekommen bist, weil es keine Alternativen gab oder ob das eh schon so dein Sport war. Ne? Mhm. Aber cool, dass das dann in abgewandelter Form möglich ist. Wie läuft das sonst so? Du musst ja auch viel Physio machen, nehme ich an. Ne?
Genau, ich mache zweimal die Woche Physio und da machen wir hauptsächlich sowas, was die Rumpfstabilität betrifft. Weil am Anfang konnte ich zum Beispiel nicht mal an der Bettkante sitzen, also ohne dass ich aus dem Bett gefallen bin oder umgekippt bin.
Mhm.
Und da arbeiten wir eben auch sehr dran, weil auch das, die Rumpfstabilität ist hinterher auch im Medizinberuf sehr wichtig. Wenn du einen Patienten untersuchen willst, brauchst du ja beide Hände meistens. Und wenn du dich dann immer nur mit einer Hand festhältst, weil du keine Rumpfstabilität hast, ist es immer ein bisschen problematisch. Und deswegen trainieren wir da sehr viel die Rumpfstabilität. Aber natürlich versuchen wir auch durch passive Bewegungsabläufe die Muskulatur teilweise zu triggern, dass es da was wiederkommt. Oder natürlich müssen wir auch häufig die Beine durchbewegen, weil sich sonst die Muskeln verkürzen würden, was sehr, sehr schlimm wäre und sehr schmerzhaft auch ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist ja auch also wichtig, auch, dass du das dann weiter durchziehst. Das ist ja wirklich cool. Und jetzt kommt natürlich die doofe Frage, die wir gefühlt in diesem Jahr, ne, also beziehungsweise in den Jahren 20 und 21, wenn er hier rauskommt, haben wir schon das nächste Jahr, immer stellen müssen: Wie kannst du denn dein Pensum, das, was du so im Alltag machst, gerade mit Corona beziehungsweise mit den ganzen Einschränkungen, die damit einhergehen, bewerkstelligen?
Also ich muss sagen, mein Alltag ist drastisch reduziert worden, wie bei uns allen, weil vieles wegfällt. Aber durch meine Krebserkrankung und mit dem Querschnitt gehört man leider auch zur Risikogruppe. Dadurch fällt vieles für mich flach. Ich gehe jetzt eigentlich nur noch aus dem Haus, wenn ich wirklich muss. Das heißt zur Physiotherapie oder zu Arztbesuchen, weil ich einfach nicht das Risiko eingehen möchte, mich mit Corona zu infizieren. Und deswegen hat Corona mich auch in dem Sinne sehr gestaucht, weil mir fehlen auch viele soziale Kontakte und Aktivitäten einfach, ne? Und das ist dann auch eben sehr belastend, wenn man dann doppelt belastet ist und das dann nicht ausüben kann, ne?
Ja, klar. Ich meine, du sprichst es ja gerade an. Im Endeffekt ist es ja so ein bisschen das, was uns alle irgendwo betrifft. Klar, ich meine, zumindest alle, die damit vernünftig umgehen und sich der Gefahren irgendwie bewusst sind, beziehungsweise der Gefahr, die das auch für Mitmenschen haben kann, irgendwie bewusst sind. Ich finde es halt bei dir jetzt irgendwie nochmal krasser, irgendwie insofern, dass du natürlich irgendwie sagst, dass du eben, sag ich mal, dass du zum Beispiel wieder Tennis spielen konntest und so, das geht natürlich jetzt auch irgendwie alles nicht, ne? Hast du denn eine Möglichkeit, sage ich mal, neben der Physio irgendwas zu Hause zu machen oder ist das komplett, geht das gar nicht?
Also was ich zu Hause machen kann, ist eben, ja, so sagen wir mal minimale Sachen, so ein paar Liegestütze, also abgewandelte Liegestütze, die man im Rollstuhl machen kann, sich ein bisschen dehnen, aber so wirklich was zum Auspowern habe ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist auch, was ich nicht verstehe. Zum Beispiel, Tennis ist eigentlich mit der sicherste Sport, den man während Corona machen kann. Also du hast genug Abstand zu deinem Gegner, ja, und die Bälle und alles kannst du eigentlich danach wieder top desinfizieren und dann sollte eigentlich gut sein. Und da verstehe ich auch nicht, warum man da nicht sagt, das ist möglich. Klar ist es nicht möglich, mit 4 Leuten auf dem Platz zu spielen, aber so zu zweit, also das ist, ja.
Dann hätte ich noch einen Punkt, der mich natürlich hier interessiert. Dieser Podcast ist ja auch Teil irgendwie unseres Social-Media-Angebots. Viele Menschen oder dich ja jetzt auch, habe ich ja jetzt auch praktisch über soziale Medien beziehungsweise über Menschen kennengelernt, die in den sozialen Medien unterwegs sind. Wir sind ja dabei, uns irgendwie alle so ein bisschen zu vernetzen, wozu ja auch eben auch hier der Podcast ja dienen soll. Da wäre jetzt für mich die Frage, ich habe gemerkt, dass gerade während Corona und gerade bei jungen Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, die sozialen Medien unglaublich wichtig geworden sind, um eben von zu Hause aus, sage ich mal, am Leben, am öffentlichen Leben teilhaben zu können. Geht es dir da genauso oder ist das eher nicht so dein Fall?
Doch, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Medium, um in Kontakt zu bleiben. Vor allen Dingen kann man, sage ich mal, wenn man eine große Reichweite hat, auch was bewirken. Zum Beispiel, dass man einfach durch so Sachen wie kurze Stories, in denen man sagt, dass man zum Beispiel Masken tragen soll oder Abstand halten soll, die Menschen auch nochmal oder die Follower ein bisschen so sensibilisiert für das Thema, weil viele, denen ich auch folge, gehören, wie gesagt, zur Risikogruppe und vielleicht werden dadurch die Follower wachgerüttelt, die vielleicht das nicht so ernst nehmen, wenn sie sehen, dass Menschen, denen sie folgen und die sie toll finden, momentan noch ein schwierigeres Leben haben als sie selbst, weil die Risikogruppen nicht so raus können und so. Und ich glaube, da ist Instagram vor allen Dingen ein gutes Medium, um da die ja, Menschen auch noch mal so ein bisschen zu sensibilisieren und zu sagen, hey, schaut mal, wie es anderen geht, die jetzt zu Risikogruppen gehören. Ne?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist sowieso was, was das ganze Jahr schon überhaupt nicht funktioniert, dass den Leuten klar wird, und das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass es irgendwie in Ordnung wäre, das Leben von alten Menschen zu gefährden. Ne, das meine ich gar nicht. Aber die Leute haben irgendwie nur so im Kopf, es geht ja nur um die Alten, die sind ja sowieso, die leben ja sowieso nicht mehr lange, so ungefähr. Ne, und dabei betrifft es ja auch unglaublich viele junge Menschen.
Auf jeden Fall.
Ne, und das sind ja auch verschiedenste Sachen. Ne? Es ist ja, ob das ist, chronische Erkrankungen, Behinderungen sind so vielfältig. Und auch an euch da draußen, ihr wisst ja gar nicht, ob eure Mitmenschen das nicht auch haben. Man sieht ja nicht alles. Ne? Ja. Also ein Rollstuhlfahrer, das erkennt man dann relativ eindeutig. Aber ich sag mal, wenn man irgendwelche Sachen hat, die mit den Organen zu tun haben, beziehungsweise auch gerade, wenn es dann so an Lunge etc. geht, das sieht man nicht. Und das sind ja die Leute, die von Corona bzw. von Covid-19 ja am stärksten betroffen wären.
Auf jeden Fall.
Ja, und da finde ich das ultra wichtig, dass man da wirklich auch sensibilisiert, dass man versucht, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, damit man einfach mal so checkt, hey, da geht es um andere Jugendliche von mir aus oder junge Erwachsene. Ne, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn wir sind ja jetzt, uns ist ja überhaupt nicht klar, wie lange das hier noch dauert.
Ne,
ich sitze jetzt hier gerade zu dem Zeitpunkt der Aufnahme das erste Mal seit 14 Tagen wieder im Büro, und das auch nur, weil meine Kollegin nicht da ist. Ne? Also ich sag mal, das Leben hat sich schon geändert irgendwo. Und ich finde es halt hart, dann teilweise wie rücksichtslos Menschen dann mit ihren Mitmenschen umgehen. Und ja, dementsprechend hast du recht. Ne? Genau das ist wichtig, ne? Da zu sensibilisieren, da zu zeigen irgendwie, dass es möglich ist, sage ich, oder dass es möglich sein sollte, sich an diese Regeln zu halten.
Auf jeden Fall.
Denkst du denn, dass so oder wie schätzt du denn so im Allgemeinen den Wert der sozialen Medien für Menschen mit Behinderung ein, beziehungsweise mit chronischen Erkrankungen ein? Jetzt mal rein abgesehen von Corona, glaubst du, dass die Aufklärungsarbeit darüber besser geworden ist, gerade auch für junge Menschen?
Also sie ist auf jeden Fall besser geworden, weil, wie gesagt, Instagram ein Medium ist, ein soziales Medium ist, was wirklich sehr, sehr viele Menschen benutzen, vor allem junge. Was vor allen Dingen an Instagram auch noch das Schöne ist, dadurch, dass es weltweit Vernetzung stattfinden, ist einfach, dass Menschen, die eine seltene Erkrankung haben, die es vielleicht nur 100 Mal auf der Welt gibt, weiß der Geier was, auf einmal durch ein Hashtag andere Leute mit dieser Krankheit finden und vielleicht jetzt endlich jemand in ihrem Leben gefunden haben, mit denen sie sich darüber austauschen können und sich Tipps gegenseitig geben können. Da sehe ich bei Instagram eine Riesenchance. Also, dass es den Menschen, die so eine seltene Krankheit haben, vielleicht weitaus ein Stück besser geht, weil sie endlich jemanden gefunden haben, der das gleiche Schicksal wie sie trägt und sich da nicht mehr so alleine fühlen.
Ich glaube, das ist tatsächlich das Allerwichtigste. Ne? Gerade eben so auch in den Zeiten, die wir sie jetzt haben, dieses sich nicht alleine fühlen, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Also generell natürlich, aber jetzt im Moment nochmal im Speziellen. Denn, ja, genau, das finde ich nämlich eben auch. Ich finde es schön zu sehen, dass sich eben in den sozialen Medien, sage ich mal, oder gerade bei Instagram, sich so kleine Communities jetzt so langsam aufbauen, ne, wo dann eben der Austausch stattfindet. Das finde ich auch ultra gut. Ja.
Und was auch noch mir sehr am Herzen liegt, ist, was ich gerne auch noch erwähnen möchte zum Thema Instagram, ist, es gibt nämlich einmal die Seite Einzigartig. Mittlerweile ist es ein Verein Einzigartig. Dadurch sind auch viele... Warte, schneid das da mal raus, das habe ich zu blöd
formuliert. Alles gut, kein Stress.
Ich warte nochmal 2 Sekunden, dann hast du wieder...
Genau.
Und was ich euch sehr ans Herz legen kann, ist, schaut euch doch mal die Seite Einzigartig auf Instagram an. Da war ich oder bin ich selber auch Mitglied und war auch seit Anfang an dabei. Das ist eine ganz tolle Seite, wo Menschen ihre Geschichte bzw. ihre Krankheit vorstellen können. Und durch die Seite habe ich auch schon gesehen, wie viele Verknüpfungen auf einmal entstehen, wo sich Menschen kennengelernt haben, die die gleiche Krankheit hatten, aber vorher nie so ein, sage ich mal, wie ich es gerne nenne, so ein Buddy in Crime hatten, wo die sozusagen jemanden hatten, der mit ihnen darüber sprechen konnte, also der das Gleiche fühlt. Und deswegen empfehle ich euch einfach sehr, schaut euch mal die Seite Einzigartig auf Instagram an und ja, da könnt ihr auch viel spannende Geschichten lesen, auch sehr berührende Geschichten. Also schaut gerne mal da vorbei.
Ja, definitiv. Shoutout auf jeden Fall in die Richtung. Ich schaue, dass ich das hier auch mal irgendwie in dem Social-Media-Beitrag von uns dazu verlinke. Dann findet ihr das alle, die hier draußen zuhört. Und ja, ich kenne die Seite auch, finde es ja auch echt richtig gut. Genau das meine ich eben. Das ist irgendwie schön, dass es eben diese ganzen kleinen Communities irgendwie gibt, die da jetzt so wachsen, also die erstmal aus dem Boden sprießen und dann irgendwie auch wachsen und sich dann eben auch wieder berühren und so. Das finde ich auch schon sehr cool. Trotzdem hast du gesagt, dass du auf der anderen Seite auch ein bisschen skeptisch bist, was so die Nutzung der sozialen Medien angeht. Hast du Lust, das einmal auszuführen?
Ja, das kann ich gerne ausführen. Also, wie wir gerade schon breit und ausführlich festgestellt haben, ist Instagram auf jeden Fall gut, was so Verknüpfung und sowas angeht. Aber was auch in meinen Augen leider relativ häufig passiert ist, dass teilweise einfach ein falsches Bild der Realität wieder gespiegelt wird. Dass zum Beispiel einfach zu oft das Leben zu positiv dargestellt ist und dass Menschen, die das sehen und sich dann denken, jo, so einfach ist es und nicht die Schattenseite kennen, dann vielleicht auch relativ schnell frustriert sind, warum das bei denen nicht klappt. Und ja, das ist auch immer so ein bisschen die Gefahr, die ich bei Instagram sehe, dass eben zu viel, sagen wir einfach mal wirklich, verschönt dargestellt wird, ohne wirklich die Realität zu zeigen. Also die Gefahr, die ich auch noch sehe, ist, dass dadurch, dass man heutzutage schon große Reichweiten hat und wenn man dann etwas in der Story postet, wo man jetzt, sage ich mal, eine kritische Meinung zu äußert, kann man ja machen, ist ja kein Problem. Aber was dann so zum Beispiel medizinischen Background hat, wo man dann vielleicht in der Situation so emotional gefangen ist, weil einem das selbst passiert ist, sei es eine schlechte Arztbehandlung oder eine Untersuchung, da sehe ich eben die Gefahr, wenn man das mit großer Reichweite sozusagen rausschallt, dass das vielleicht viele falsch wahrnehmen. Vielleicht war die Behandlung vom Arzt nicht ganz korrekt oder so, aber dann diese allgemeine Untersuchung oder das Prozedere so in Frage zu stellen, das finde ich eben kritisch, weil viele, die, wenn man so eine Meinung äußern, sage ich jetzt mal ehrlich, nicht das Fachwissen eines Arztes zum Beispiel haben. Und das sehe ich eben so kritisch, dass man da vielleicht falsche Impulse setzt.
Ja, definitiv. Also vielen Dank für deinen Take, denn ich finde es total wichtig, dass man eben auch mal beide Seiten beleuchtet irgendwo. Und ich finde, das hast du jetzt sehr gut gemacht. Und vielleicht, dass man sich eben auch das, was du jetzt gesagt hast, mal zu Herzen nimmt, dass man sich mal genau überlegt, was poste ich, ne, wie mache ich das? Das ist, denke ich, schon wichtig, weil natürlich wächst ja auch so mit steigender Followerzahl und, sag ich mal, mit Drastik des Themas ja auch irgendwie auch die Verantwortung, die man trägt. Ne?
Auf jeden Fall. Das
finde ich schon auch sehr wichtig. Ja, ich muss sagen, ich finde es krass so. Also was du auf der einen Seite jetzt sagst du oder hast du jetzt eben erzählt, durch was du irgendwie durchgegangen bist. Und heutzutage, wenn wir jetzt mal, also blenden wir Corona mal aus, weil in der Situation befinden wir uns ja jetzt alle. Aber irgendwie studierst Medizin, bist sportlich aktiv, bist auch in sozialen Medien aktiv. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Wie geht's denn dir so damit, mit dem Werdegang, den du jetzt in den letzten Jahren gemacht hast?
Also, es ist bis jetzt ein sehr harter Weg gewesen für mich. Also, nachdem ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, musste ich ja eigentlich komplett das Leben neu lernen. Also das heißt, wie fahre ich Rollstuhl, wie mache ich die Dinge etc. pp. Und das war sehr, sehr schwer. Was aber in der Zeit mir immer wieder Kraft gegeben hat, ist, ich bin zusätzlich noch in einigen Vereinen unterwegs, zum Beispiel bei den Johannitern oder bei dem Leo-Club. Und die waren auch mir in der Zeit eine große Stütze, weil die haben mich unterstützt zum Beispiel. Und die Johanniter haben zum Beispiel extra einen eigenen Wagen angeschafft, damit ich mit den Leuten von den Johannitern wieder zu Einsätzen fahren kann. Also das waren auch so wichtige Stützen in meinem bis jetzigen neuen Lebensabschnitt, die mir auch wieder sehr viel Kraft gegeben haben und mich auch wieder positiv stimmen lassen, weil ich erkannt habe, hey, es war eine scheiß Zeit, aber es gibt doch noch positive Seiten im Leben und ja, das gibt mir eben sehr häufig Kraft.
Ja, das denke ich. Und ich finde es cool, dass du das so siehst. Ich denke, da gibt's, da gäbe es auch eine andere Alternative, ne? Sich eben einfach hängen zu lassen und einfach zu sagen, weil es ist unfair, so, das muss man sich ja jetzt nichts vormachen, ne? Das will keiner, dass ihm das passiert, aber da so rauszugehen, finde ich echt, finde ich cool. Und ich finde es auch mega cool, dass du einfach dann an deinen Hobbys und an deinen Zielen irgendwie so weit festgehalten hast, so gut es geht. Und das sozusagen mit einem ganz, mit einem echt schwereren Rucksack auf, als du vorher hattest, ne?
Ja.
Das finde ich schon krass. Wie sieht es denn für dich aus, so, wenn du jetzt was aussuchen könntest, so was, wenn wir, wie gesagt, ich bin wieder losgelöst von Corona, aber das können wir alle irgendwie nicht so beeinflussen. Was sind denn deine persönlichen Wünsche und Ziele für die Zukunft?
Also Corona können wir doch alle ein bisschen beeinflussen. Wir können uns an diese, ich weiß jetzt nicht mehr genau, diese Aha-Regel halten, also Abstand halten, Maske tragen. Da würde ich auch nochmal an alle einfach appellieren, auch wenn es schwerfällt, reduziert eure sozialen Kontakte so weit, wie es geht. Es gibt heute die Möglichkeit zu FaceTime, zu Skypen, über WhatsApp. Klar, es ist nicht das Gleiche, wie man trifft, aber wir müssen alle in dieser schweren Zeit in den sauren Apfel beißen. Und ich glaube, wenn wir das einfach beherzigen, wird Corona auch schneller vorbeigehen, beziehungsweise hoffentlich die Lockdown-Maßnahmen wieder ein bisschen gelockert und man kann etwas den normalen Alltag wieder leben. Genau.
Genau, nur dass man mich jetzt nicht missversteht. Natürlich soll man sich an die Regeln halten. Natürlich verändert das auch was. Das meinte ich gar nicht. Ich meinte nur, dass uns Corona alle jetzt vielleicht ein bisschen ausbremst und bestimmte Dinge, die wir vielleicht gerne dieses Jahr gemacht hätten oder nächstes Jahr gemacht hätten, dass das irgendwie wahrscheinlich eben nicht so funktioniert, wie man sich es vorstellt. Das meinte ich mehr.
So, ja, okay.
Also was so deine langfristigen Ziele und Wünsche so für deine persönliche Zukunft sind.
Also an erster Stelle steht natürlich dieses schwere Medizinstudium fertig zu machen, dann eine Praxis aufzubauen, auch eine Familie zu gründen, wenn das alles rund läuft. Und ja, das sind so meine Ziele in Zukunft, wirklich auch wieder anfangen zu verreisen, was ich früher gern gemacht habe. Ja, das sind so erstmal meine Ziele für die nächsten Jahre.
Ja gut, da hast du dir auch gut was vorgenommen. Also gerade mit dem Medizinstudium, das ist natürlich auch eine harte Kiste. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, so wie du wirkst, so wie du dich reinhängst in Sachen, dass das auf jeden Fall machbar ist. Und dafür drücke ich dir definitiv die Daumen.
Vielen Dank. Und
sei es nur für deine zukünftigen PatientInnen, die dann vielleicht den Vorteil haben, von jemandem betreut und behandelt zu werden, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, also persönliche Erfahrung in dem Bereich hat als andere. Dann würde ich jetzt noch zu einem allerletzten Punkt kommen. Das wäre jetzt einfach mal was, weil das wieder so was Allgemeineres ist, was uns hier oft auch betrifft, ist natürlich die Frage von Barrierefreiheit. Und da wäre jetzt noch mal für mich die letzte Frage, was muss sich in deinen Augen strukturell ändern, damit sozusagen die Situation von körperbehinderten Menschen im Allgemeinen oder eben auch von RollstuhlfahrerInnen im Speziellen sich, dass sich das verbessert. Hast du da so Punkte, wo du merkst, das muss ganz dringend, muss sich das ändern, so schnell es geht, dass sich das so schnell, so krass einschränkt?
Also, was sich auf jeden Fall ändern muss, wenn ich jetzt lokalpolitisch unterwegs bin, zum Beispiel in Herne, da engagiere ich mich jetzt auch, ist zum Beispiel, was ich auch feststelle, auch zum Beispiel in der Nachbarstadt Bochum, dass zum Beispiel sowas wie Bahnsteige nicht wirklich barrierefrei sind oder wenn man in die U-Bahn oder S-Bahn einsteigen will, dass es so eine hohe Kante ist. Und für viele Menschen, die im Rollstuhl sitzen und zum Beispiel nicht so aktiv sind, ist das immer ein großes Hindernis. Und das, finde ich, muss dringend abgebaut werden, weil den Menschen soll ein barrierefreies Leben ermöglicht werden. Und das kann nur geschehen, wenn solche Barrieren abgebaut werden. Ich denke mir, man hat eigentlich häufig so viel Überschuss an finanziellen Mitteln. Warum investiert man das nicht in solche Sachen hinein?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und Ich danke dir sehr auch nochmal für deinen Take dazu, weil das ist eben einfach ein sehr allgemeines Thema, was unglaublich viele Leute betrifft. Und ich finde, da muss man immer, man kann es gar nicht oft genug und laut genug sagen, dass man da in die Richtung, dass da was passieren muss, weil es eben nicht nur eine Handvoll Leute betrifft, sondern eben halt sehr viele Menschen. Und es sind ja nicht nur RollstuhlfahrerInnen, es sind ja auch alte Menschen.
Oder Leute mit dem Kinderwagen, die haben ja auch Probleme. Also
na gut, aber das ist natürlich jetzt auch ein sehr weitreichendes Thema. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für deine Ausführungen. Es war super spannend, mit dir zu reden.
Und hat mich auch sehr gefreut.
Genau, und da danke ich dir für. Und noch, hast du noch einen letzten Take? Hast du ein letztes Statement? Das mache ich immer gern zum Schluss hier, dass sozusagen das letzte Wort meinen Gästen gehört.
Oh, das ist jetzt sehr spontan. ja, das, was ich euch alle wünsche, ist natürlich, dass ihr gesund bleibt. Glaubt natürlich an eure Ziele, auch wenn euch Leute manchmal einreden, dass es nicht klappt. Das ist ganz wichtig, dass ihr eure Ziele vor Augen habt und euren Zielen auch Kraft gibt und diese Ziele umsetzt natürlich. Ja, das könnte ich so sagen.
Perfektes Schlussstatement. Dementsprechend füge ich da jetzt auch gar nichts mehr zu. Vielen Dank, Samuel, für deine Zeit. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Interesse habt, so wie der Samuel hier an diesem Podcast mitzuwirken, schreibt mir gerne eine E-Mail unter marius.schlichting@bag-selbsthilfe.de. Postet gerne bei uns in den sozialen Medien auf Instagram und Facebook, beantwortet da die Tweets, wie auch immer. Und ihr könnt euch eben auch einfach gerne über die Kanäle melden, falls ihr Interesse habt, irgendwo mitzumachen. Und ansonsten bleibt mir nochmal zu sagen, wie immer, ein herzlichen Dank an die Kaufmännische Krankenkasse, denn ohne die wäre, wie wir inzwischen alle wissen, dieses Podcast-Projekt gar nicht erst umsetzbar gewesen. Also Shoutout daraus und an euch da draußen, wie der Samuel schon gesagt hat, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut, ciao. Euer Marius.